Die Radio Wissen. Update.
Hochgepokert und verloren. So könnte man gut zusammenfassen, was Matteo Renzi gerade passiert ist. Der Ministerpräsident von Italien tritt zurück, nachdem seine Landsleute gegen seine Verfassungsreform gestimmt haben.
Die Zeit meiner Regierung endet hier. Ich glaube, um dieses politische System zu ändern, in dem die Anführer immer dieselben bleiben und nur die Posten wechseln, ohne das Land zu verändern, können wir nicht einfach an unseren Stühlen kleben und so tun, als sei nichts gewesen.
Renzi will also nicht am Sitz kleben bleiben und geht. Aber was heißt das für Italien und welche Wirkung hat das auf alle anderen EU-Staaten? Antworten jetzt zum Start in dieses Update. Ich bin Stefanie Gebert, hallo.
Update.
Das war ein klares Nein, das sich Matteo Renzi da abgeholt hat. 60% aller Wähler haben ihr Kreuz bei No gemacht. Die Italiener wollen keine Verfassungsreform. Die sollte das Regieren in Italien einfacher und schneller machen, so wollte es Renzi. Doch daraus wird jetzt nichts. Noch in der Nacht hat der Ministerpräsident die Konsequenzen aus der Abstimmung gezogen.
Ich übernehme die volle Verantwortung für die Niederlage und zu den Freunden des Jahres sage ich, dass ich verloren habe, nicht ihr.
Noch heute Abend wird Renzi seinen Rücktritt beim Staatspräsidenten einreichen. Der muss jetzt entscheiden, soll eine Übergangsregierung weitermachen oder gibt es vorgezogene Neuwahlen. Auf Letzteres spekulieren die populistischen Parteien in Italien. Sowohl die rechte Liga Nord wie auch die linke Fünf-Sterne-Bewegung, für die Luigi Di Maio Politik macht.
Wir wünschen uns frühestmögliche Neuwahlen und wir wünschen dem Staatspräsidenten alles Gute für die Rolle, die er nun zu übernehmen hat. Wir sind bereit, von uns aus in aller Ernsthaftigkeit alles Nötige dazu beizutragen, dass politische Wahlen stattfinden können.
Neuwahlen könnten schon in wenigen Wochen losgehen. Entscheidet der Staatspräsident sich aber für eine Übergangsregierung, muss er mit allen Parteien beraten, die im Parlament vertreten sind. Er muss herausfinden, ob es jemanden gibt, der als künftiger Regierungschef in Frage kommt. Er oder sie braucht dafür eine parlamentarische Mehrheit hinter sich. Weil das aber schwierig ist, könnte auch jemand ernannt werden, der quasi über den Parteien steht. Dann hätte Italien eine Technokratenregierung. Auch diese Entscheidung kann Wochen dauern. Entsetzt haben viele Politiker in den anderen EU-Staaten auf das Ergebnis vom Referendum reagiert, denn sie befürchten, wenn Italien wackelt, kommt die Wirtschaft dort nicht voran. Und wenn die Wirtschaft lahmt, droht Italien die Staatspleite, ähnlich wie in Griechenland. Trotzdem mahnt etwa der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble, noch ist der Euro nicht in Gefahr.
Es gibt keinen Grund, von einer Euro-Krise zu reden, aber es gibt ganz sicher keinen Grund, sie sehr beizureden, von niemand.
Auch Frankreichs Finanzminister Michel Sapin sagt, wir müssen jetzt alle erstmal einen kühlen Kopf bewahren.
Italien ist ein solides Land, eines, das fest in Europa verankert ist. Und was die Probleme angeht, die gab es vorher schon und die gibt es eben auch jetzt noch. Da müssen wir Antworten finden, aber das ist völlig unabhängig vom Ausgang des Referendums.
Die alten Probleme, das sind nicht nur die marode Wirtschaft und der hohe Schuldenstand in Italien, sondern auch die italienischen Banken. Die sitzen nämlich auf milliardenschweren, faulen Krediten. An den Finanzmärkten reagierten die Anleger heute trotzdem recht gelassen auf das Nein der Italiener zur Reform. Der Chefvolkswirt der ING-Bank erklärt das so.
Wenn man ganz gemein ist, kann man sagen, dass natürlich Neuwahlen und stürzende Regierungen in Italien dazu gehören wie die Tomatensauce zur Pasta. Wir werden wahrscheinlich eine Übergangsregierung bekommen und so eine technokratische Übergangsregierung, die ist vielleicht sogar noch besser in der Lage, den Bankensektor jetzt umzustrukturieren, als Herr Renzi das in der Lage gewesen wäre.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz wird Renzis Niederlage sehr unterschiedlich bewertet. User Wenigfahrer stört sich daran, dass Renzi-Gegner als Populisten bezeichnet werden und schreibt bei tagesschau.de, Renzi wollte zu viel Macht auf sich vereinigen, das merken die Menschen und es ging schief. David Gutensohn twittert, ganz ehrlich, ich hätte auch mit Nein gestimmt. Die Reform von Renzi liest sich wie ein Demokratieabbau. User Veto hätte eine Reform gut gefunden. Wie schwer das Regieren mit zwei Gleichgestellten kann man ja auch in den USA sehen. Das Ziel der Reform war ein föderales System vergleichbar mit Bundesrat und Bundestag in Deutschland. So bleibt es jetzt beim alten Spiel, bei dem in Italien mindestens einmal jährlich neu gewählt wird und wo in Sachen Wahlausgang alles möglich ist. Renzi war seit langem der Erste in Italien, der die Probleme wirklich anging. Schade. Martin Pedersen twittert: Politiker in Europa sollten aufhören, in Referenden über sich abstimmen zu lassen. Kein Politiker ist unersetzbar.
Was sonst noch wichtig war?
Auch in Österreich wurde gewählt. Nach etlichen Pannen bei der Abstimmung gibt es jetzt auch ein Ergebnis. Alexander Van der Bellen von den Grünen wird neuer Bundespräsident. Laut vorläufigem Endergebnis bekam er knapp 52% der Stimmen. Sein Konkurrent Norbert Hofer von der rechtspopulistischen FPÖ kam auf gut 48%. Nach fast einem Jahr Wahlkampf zeigte sich Van der Bellen erleichtert. Er versteht seine Wahl auch als Ja der Österreicher zu Europa.
Und was Europa anlangt, glaube ich, geht von diesem Sonntag tatsächlich so eine Art rot-weiß-rotes Signal aus, dass man proeuropäische Positionen vertreten kann und gewinnen.
Auch in den anderen EU-Staaten gab es vor allem Erleichterung und Freude über die Wahl Van der Bellens. Im Prozess um das Zugunglück von Bad Aibling ist das Urteil gefallen. Der angeklagte Fahrdienstleiter muss für 3,5 Jahre ins Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Er hatte gestanden, kurz vor dem Unglück mit dem Handy gespielt und deshalb Signale falsch geschaltet zu haben. Unsere Bayern-Korrespondentin Dagmar Bora-Glas zur Urteilsbegründung.
Auch das Gericht ist davon überzeugt, es handelt sich nicht um ein Augenblicksversagen aus Panik oder Angst, sondern der Angeklagte war vom Handyspiel gefangen und abgelenkt. Er hat gedankenlos gehandelt und gegen Vorschriften verstoßen. Wir sind davon überzeugt, so hat es der Richter wörtlich gesagt, dass dem erfahrenen Fahrdienstleiter diese Häufung an Fehlern nicht passiert wäre, wenn er sich auf seine Aufgabe konzentriert hätte. Er als Fahrdienstleiter habe seine Verantwortung den Reisenden in den Zügen gegenüber einfach nicht wahrgenommen.
In Bad Aibling waren im Februar 2 Züge frontal aufeinander gestoßen. 12 Menschen kamen ums Leben, 89 wurden verletzt. Der CSU in Bayern sind die Grenzkontrollen an den Übergängen nach Österreich nicht engmaschig genug. Sie befürchtet, dass deshalb illegale Flüchtlinge kommen und greift jetzt selbst ein. Bayern entsendet auch eine Hundertschaft der Landespolizei an die Grenze. Das hat der bayerische Innenminister Joachim Herrmann angekündigt. Die Landespolizisten kontrollieren ab Mitte Dezember bei Passau, Salzburg und Kufstein. An diesen Übergängen werden Autofahrer systematisch überprüft und im Zweifelsfall angehalten. Eigentlich ist Grenzkontrolle Sache der Bundespolizei. In Deutschland gibt es immer mehr Menschen ohne eigene Wohnung. Das geht aus aktuellen Zahlen der Bundesregierung hervor. Demnach haben im Moment rund 335.000 Menschen keine Wohnung, sondern leben auf der Straße, in staatlichen Unterkünften oder bei Verwandten. Das sind rund 1/3 mehr Obdachlose als noch 2010. Die Zahlen basieren auf Schätzungen. Die Bundesregierung hat sie auf Anfrage der linken Fraktion zusammengestellt. Deren Vize-Fraktionsvorsitzende Sabine Zimmermann hat kritisiert, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Das Bundessozialministerium meint dagegen, Obdachlosigkeit habe nicht unbedingt etwas mit Wohnungsmangel zu tun, sondern oft psychosoziale Ursachen.
Was noch wichtig wird.
Und ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Dieser Satz zur Flüchtlingspolitik letzten Sommer ist Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel schon oft zum Verhängnis geworden. Das könnte auch morgen so sein. Dann will Merkel sich als Parteichefin bestätigen lassen auf dem Parteitag der CDU in Essen. Spannend dürfte sein, ob und wie viele Delegierte ihr die Gefolgschaft verweigern. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet morgen im Streit um den Atomausstieg in Deutschland. Die Energiekonzerne E.ON, RWE und Vattenfall klagen, weil sie die Entscheidung für verfassungswidrig halten. Sie wollen mit Milliardenzahlungen entschädigt werden. Die Bundesregierung hatte nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima das Aus für die Atomkraft verkündet.
Und sonst in der Welt?
Die umstrittene Ölpipeline im amerikanischen Bundesstaat North Dakota wird vorerst nicht weitergebaut. Ingenieure der US-Armee haben den Bau nicht genehmigt. Bisher war geplant, dass die Pipeline entlang eines Indianerreservats verläuft. Jetzt sollen erst einmal alternative Routen geprüft werden. Die Betreiberfirma lehnt das ab und hat möglicherweise einen mächtigen Unterstützer. Der künftige US-Präsident Donald Trump hält Anteile an der Firma und damit auch am Milliardenprojekt Ölpipeline. Gegen die Pipeline gibt es seit Monaten Proteste. Die Ureinwohner und ihre Unterstützer befürchten, dass wichtige Gewässer durch die Pipeline verseucht werden könnten. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe will Pearl Harbor besuchen. Er wird Ende Dezember zusammen mit US-Präsident Barack Obama nach Hawaii reisen. Abe ist der erste japanische Regierungschef, der nach Pearl Harbor kommt, seit japanische Kampfbomber dort vor 75 Jahren die US-Pazifikflotte angegriffen hatten. 2400 Amerikaner sind damals ums Leben gekommen. Obama und Abe wollen bei ihrem Besuch der Opfer gedenken. Dass Abe nach Pearl Harbor reisen würde, war schon lange erwartet worden. Obama hatte nämlich vor ein paar Monaten als erster amtierender US-Präsident Hiroshima besucht. Die japanische Stadt war 1945 durch eine Atombombe der Amerikaner weitgehend zerstört worden. Abe hatte Obama bei diesem Besuch begleitet. Beide wollten damit zeigen, dass ihre Länder wieder versöhnt sind. Da tritt die Lieblingsband endlich mal in der Nähe auf und schon sind alle Eintrittskarten vergriffen. Zum Teil kaufen Bots, also Computerprogramme, das gesamte Kontingent auf und der Botbetreiber verkauft die Karten dann zu einem Vielfachen weiter. Das ärgert Fans und auch Veranstalter, weil die gerne selbst mit Wiederverkäufern ins Geschäft kommen möchten. In den USA versuchen etwa ein Dutzend Bundesstaaten, den Bots mit Zivilrecht beizukommen. New York geht jetzt einen Schritt weiter und greift zum Strafrecht. Botbetreibern droht bald ein Jahr Gefängnis und auch denen, die Botkarten wissentlich weiterverkaufen. Die entsprechende Gesetzesnovelle hat New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo letzte Woche unterschrieben. Ende Februar wird sie in Kraft treten.
Wissensnachrichten.
Hast du dir gerade auf den Hintern gestarrt? Sowas sagt die eine oder andere Frau ja schon mal empört zu ihrem Kerl und dann muss der sich irgendwie rauswinden. Bei Schimpansen passiert das eher nicht. Da ist die Antwort nämlich, klar Mann, was denkst du denn? Affen erkennen sich nämlich gegenseitig nicht nur am Gesicht, sondern auch am Hintern. Wie gut sie darin sind, haben jetzt Forscher aus den Niederlanden untersucht. Tina Kiesling hat sich die Studie aus dem Fachmagazin Plus One angeschaut. Tina, wie gut sind sie denn, die Schimpansen?
Also so gut wie wir mit Gesichtern. Im Prinzip ist es so, dass Schimpansen ihre Artgenossen an ihrem Hintern erkennen und zwar vergleichbar gut, wie wir das anhand von Gesichtern können.
Und warum jetzt gerade am Hintern?
Weil Hintern bei Schimpansen im Prinzip genauso viele Informationen liefern wie bei uns Gesichter. Die sind nicht behaart und damit gut zu erkennen. Die sind symmetrisch und jeder Affe hat einen anders aussehenden Hintern. Und die Hinterteile von weiblichen Schimpansen schwellen an, wenn sie fruchtbar sind und bestimmte Regionen werden röter, also ändern die Farbe. Die liefern also noch sexuelle Signale. Die Forscher wollten eben jetzt wissen, ob deren Fähigkeit, Hintern zu erkennen, dieser Schimpansen genauso funktioniert wie unsere Fähigkeit, Gesichter zu erkennen.
Ist sie denn irgendwie besonders, unsere Gesichtserkennung?
Das ist sie. Wir können das nämlich schneller. Also es gibt bei uns im Gehirn bestimmte Bereiche, die nur für die Gesichtserkennung da sind. Das ist wie so eine Art Abkürzung, die es uns einfacher macht. Das ist auch wichtig, weil wir ja als Wesen, die in Gruppen leben, schon immer schnell erkennen mussten, ist das ein Freund oder ist das ein Feind? Diese Abkürzung, die lässt sich bei Menschen am sogenannten Face Inversion Effekt nachweisen. Der besagt, dass wir Schwierigkeiten haben, Gesichter zu erkennen, wenn sie auf dem Kopf stehen.
Aber hast du jetzt nicht gerade gesagt die ganze Zeit, wir sind besonders gut darin, Gesichter zu erkennen?
Stimmt, dafür müssen sie aber richtig rum sein. Nur dann funktioniert der Shortlink quasi in unserem Gehirn. Und bei Schimpansen gibt es den gleichen Effekt, den wir Menschen bei Gesichtern haben, nur eben bei Hintern.
Tja, und was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis?
Ja, das zeigt, dass die Schimpansen eben Hinternerkenner sind und dass wir das eben auch mal waren, sich das im Laufe der Evolution aber geändert hat. Das liegt vermutlich daran, dass wir durch den aufrechten Gang auch nicht mehr so richtig gut auf Hinternhöhe quasi sind. Und die Forscher sagen dann auch, dass im Laufe der menschlichen Evolution unser Gesicht die soziosexuelle Signalfunktion übernommen hat, die früher mal unser Hintern hatte.
Von den Schimpansen zu einer Tierart, die nicht ganz so beliebt ist, Spinnen. Wenn ich gleich mit einem Pantoffel auf Jagd gehen will, setzt Spinnen auch gern mal nach draußen, bringt aber nichts.
Der Naturschutzbund sagt dazu, dass viele Spinnen ein ziemlich gutes Gedächtnis haben und selbst über große Distanzen den Weg zurück in deine Wohnung finden. Zum Beispiel die Zitterspinne, das ist die, die viele mit Weberknechten verwechseln.
Also muss ich doch töten.
Bitte nicht. Stell mir auf gar keinen Fall. Spinnen bitte einfach in Ruhe lassen. Die sind nämlich sehr nützlich, spätestens wenn sie im Frühjahr dann wieder deine Insekten wegfangen. Und bis dahin dürfen sie sich doch bitte ein warmes Plätzchen bei uns zu Hause suchen.
Das werde ich mir nochmal genau überlegen. Auch wenn es draußen kalt ist, für viele von uns gilt ja trotzdem, Sport muss sein. Und das am besten besonders gut ausgestattet. Apps, die Schritte und Herzfrequenzen messen, gehören bei vielen mittlerweile ja ganz normal dazu.
Was die Anbieter dann mit den Daten machen, das klingt allerdings ziemlich ziemlich unsportlich. In der Mitteilung der zuständigen Behörden mehrerer Bundesländer heißt es, keines der 16 von ihnen getesteten Geräte habe die Datenschutzanforderungen erfüllt. Da werden ganz oft Daten an Dritte weitergegeben. Du als Nutzer hast dann keine Kontrolle mehr darüber, was mit deinen Daten passiert. Die Datenschützer nennen da jetzt keine Namen, sagen aber, dass die getesteten Geräte rund 70% des deutschen Marktes abdecken und die dazugehörigen Apps schon mehr als 30 Millionen Mal runtergeladen worden sind.
Na dann lieber ganz ohne Hightech laufen gehen. Danke, Tina Kiesling mit den Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht ist es bewölkt oder neblig und verbreitet auch frostig. Morgen geht's auch erstmal neblig los, vor allem im Süden und Westen. Später geht's dann Sonne und Wolken, dazu trocken bei Temperaturen zwischen maximal 1 bis 6 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.